Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. International wächst die Sorge vor einer Eskalation der Gewalt in Syrien. Nach dem Massaker von Al-Hawla warnen westliche Länder vor einem flächendeckenden Bürgerkrieg. Dem Friedensplan von UN-Vermittler Annan werden nur noch wenig Chancen eingeräumt. Zugleich setzen die USA verstärkt Russland wegen dessen Syrien-Politik unter Druck. Denn Moskau will weder schärfere Sanktionen noch einen Militäreinsatz gegen das Assad-Regime zulassen.
Das Titelfoto vieler US-Tageszeitungen heute. Die öffentliche Empörung in den USA wächst. Doch gleichzeitig, so die interne Analyse der UN-Beobachter, steht es schlecht um den Annan-Friedensplan. Es drohe ein Flächenbrand, so die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Auf Russlands Blockade aller Strafmaßnahmen gemünzt, dann neue, härtere Töne. Sicherheitsrat und internationale Gemeinschaft müssen dann die Frage beantworten, ob sie bereit sind zu handeln, auch jenseits des Annan-Planes und der Autorität des Sicherheitsrates. Ein Eingreifen auch ohne UN-Beschluss, wie dramatisch alle Beteiligten die Lage beurteilen, zeigte wohl auch eine Telefonkonferenz der Kanzlerin mit den Präsidenten Obama, Hollande und dem Italiener Monti.
Die Perspektiven sind wirklich schlecht und wir haben natürlich in vollstem Umfang verurteilt, was dort an Menschenrechtsverletzungen stattfindet.
Offene Kritik an Russland vermied die Kanzlerin wohl auch, um den Antrittsbesuch Wladimir Putins morgen in Berlin nicht zu belasten. Russland wolle keine Eskalation, so das Signal der Russen heute. Unser Außenminister ist vom Präsidenten gebeten worden, voranzugehen und mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. Doch die US-Außenministerin nannte die Blockadepolitik Moskaus im Sicherheitsrat ein Dilemma mit weitreichenden Folgen. Diese Politik wird zu einem Bürgerkrieg beitragen. Präsident Obama setzt derweil weiter auf Sanktionen. Während heute das offizielle Porträt seines Vorgängers Bush enthüllt wurde, der gleich zwei Kriege führte, ließ Obama die US-Geschäfte einer weiteren syrischen Bank einfrieren. Druck und Diplomatie also, noch sagt der Präsident Nein zu Militärschlägen. Doch schon kritisieren konservative Senatoren die fehlende Führungsstärke der USA. Sie nennen das peinlich und fordern energische Maßnahmen. Der Syrien-Konflikt könnte zum Wahlkampfthema werden.
Aus Syrien werden auch heute wieder Kämpfe und Angriffe gemeldet, so aus der Gegend um Al-Hawla, wo am Wochenende mehr als 100 Menschen Opfer des Massakers wurden. Aus dem Lager der Regierungsgegner kommt die Drohung, die Truppen des Regimes nun verstärkt unter Beschuss zu nehmen, ungeachtet der Vorgaben des UN-Friedensplans.
Wie lange solche UN-Patrouillen in Syrien noch auf Beobachtermission unterwegs sein werden, ist ziemlich ungewiss. Die syrische Opposition deutet jedenfalls an, dass sie allmählich den Glauben an den Erfolg dieses Auftrages des Sicherheitsrates verliert. Der Kommandeur einer Kampfeinheit in Homs hatte gestern dem syrischen Regime ein Ultimatum gestellt. Es hätte bis morgen Mittag Zeit, seine schweren Waffen endlich aus den Städten zurückzuziehen. Sollte bis dahin nichts geschehen sein, dann würden seine Kämpfer angreifen. Allerdings ist unklar, ob dieser Kommandeur tatsächlich für alle Rebelleneinheiten spricht. Ohnehin wurde heute wieder in mehreren Städten erbittert gekämpft, als gäbe es den Annan-Plan gar nicht. Rebelleneinheiten gegen Regierungstruppen, unter anderem wieder in der Stadt Al-Hawla, jener Stadt, in der vor einer Woche über 100 Menschen aus nächster Nähe ermordet worden sind. Es mehren sich allerdings inzwischen die Meldungen, dass auch Aufständische brutal mit ihren gefangenen Gegnern umgehen. Menschenrechtsorganisationen werfen ihnen immer wieder Folter, sogar Mord vor. In einigen Vororten von Damaskus blieben die meisten Geschäfte heute geschlossen. Die Straßen wie ausgestorben. Die Händler demonstrieren mit einem Streik gegen das Regime, heute schon am dritten Tag.
In Ägypten endet in der Nacht offiziell der Ausnahmezustand. Nach Angaben des obersten Militärrats bleibt die Armee aber weiterhin verantwortlich für die Sicherheit. Der Notstand war 1981 nach der Ermordung des damaligen Präsidenten al-Sadat ausgerufen und immer wieder verlängert worden. Im Februar 2011, nach dem Sturz von Staatschef Mubarak, wurden die Notstandsgesetze nochmals ausgeweitet. Sie statteten die Polizei mit weitreichenden Befugnissen aus und ermöglichten unter anderem Militärprozesse. Bundespräsident Gauck hat zum Abschluss seiner Nahostreise das Westjordanland besucht. Bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas bekräftigte er das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Dieses Ziel müsse aber durch Verhandlungen erreicht werden und nicht mit Gewalt. Zuvor hatte Gauck eine mit deutschen Mitteln unterstützte Mädchenschule eröffnet. Der künftige Palästinenserstaat brauche mündige Bürger und gleiche Rechte für Frauen, sagte Gauck.
Das ist die große Stärke von Joachim Gauck. Wie hier bei der Eröffnung einer Mädchenschule im palästinensischen Ort Burkin heute Morgen, mischt er sich unters Volk, unterhält sich mit jedem ganz ungezwungen. Am Mittag dann offizielles Protokoll im Amtssitz von Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah. Abbas weigert sich, mit den Israelis zu verhandeln, solange der Siedlungsbau nicht gestoppt wird. Dass Gauck da zu vermitteln versuchte, wurde in der anschließenden Pressekonferenz deutlich.
Ich habe Präsident Abbas ausdrücklich ermutigt, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, auch die Gespräche wieder aufzunehmen.
Auf die Frage, warum er die israelische Siedlungspolitik öffentlich nicht noch schärfer kritisiert, erklärte Gauck:
Gehen Sie bitte davon aus, dass sowohl Präsident Peres als auch Ministerpräsident Netanyahu meine Sorgen und Bedenken, auch meine Kritik verstanden haben.
Ob der Präsident in diesen Tagen tatsächlich etwas bewegen konnte, wird sich zeigen.
Dennoch war dieser Staatsbesuch für den Bundespräsidenten und für Deutschland ein voller Erfolg. Denn Joachim Gauck erntete mit seiner persönlichen und sehr offenen Art viel Sympathie auf beiden Seiten. Und das ist wichtig, wenn Deutschland sich auch in Zukunft dem Nahostkonflikt Gehör schaffen will.
Noch vor seiner Rückkehr hat Bundespräsident Gauck einen prägenden Satz seines Vorgängers Wolf wieder ins Gespräch gebracht. Wolf hatte 2010 erklärt, der Islam gehöre zu Deutschland und damit vor allem in Unionskreisen Kritik ausgelöst. In einem Interview mit der Zeit sagte Gauck, er schließe sich zwar Wolfs Absicht an, nämlich der Aufforderung, sich der Wirklichkeit zu öffnen. Er selbst, so Gauck weiter, hätte aber anders formuliert, und zwar: Die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland. Bei der Deutschen Bank geht eine Ära zu Ende. Vorstandschef Ackermann hat sich nach 10 Jahren Amtszeit auf der Hauptversammlung verabschiedet. In seiner Rede vor den Aktionären zog er ein positives Fazit. Die Bank sei gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Morgen übernehmen der Investmentbanker Jane und der bisherige Deutschlandchef Fitschen die Leitung der Bank.
Einen würdevollen Abschied wollte er, nachdem die Diskussion um seine Nachfolge vorab für Querelen gesorgt hatte. Und auch wenn das Tränenwischen nicht ganz echt war, es gab für Josef Ackermann heute auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank emotionale Momente.
Ich empfinde Wehmut beim Abschied von einem Land, das mich mit offenen Armen empfangen und stets mit großer Offenheit begleitet hat. Ich freue mich, weil ich Ihnen heute eine gute Abschlussbilanz vorlegen und diese Bank in guter Verfassung in die Hände meiner Nachfolger übergeben kann.
2004 mit dem Victory-Zeichen beim Mannesmann-Prozess wurde Ackermann zum Sinnbild für den arroganten Banker. Ein Image, das ihm jahrelang anhaftete. Mitarbeiter protestierten, als er Milliardengewinne gleichzeitig mit Stellenabbau verkündete. In der Finanzkrise beriet er die Kanzlerin und verhandelte mit Europas Spitzenpolitikern. Die Deutsche Bank benötigte keine staatlichen Finanzhilfen, auch wenn Geschäfte mit amerikanischen Hauskrediten ihr eine Klagewelle einbrachten. Jetzt übernehmen Jürgen Fitschen und Andrew Jane gemeinsam den Vorsitz. Der Londoner Investmentbanker Jane gilt dabei als der starke Mann.
Die wichtigsten Kunden der Deutschen Bank waren immer Großunternehmen. Das Geschäft der Großunternehmen ist schon lange in der Investmentbank angesiedelt. Insofern waren die Investmentbanker immer schon die heimlichen Herrscher in der Deutschen Bank. Aber neben dem Investmentbanking ist auch das Privatkundengeschäft die zweite wichtige Ertragssäule für die Deutsche Bank. Und die Bedeutung dieses Privatkundengeschäftes wird in Zukunft wahrscheinlich eher zu als abnehmen.
Vor der Veranstaltungshalle hatten Kritiker Jauche ausgeschüttet. Sie befürchten, dass es mit der neuen Führungsspitze mehr anrüchige und risikoreiche Geschäfte bei der Bank geben wird.
Trotz abflauender Konjunktur hält die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt vorerst an. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Mai 2.855.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 108.000 weniger als im April und 105.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,7%. Gegen den Trend in Südeuropa entwickelte sich hierzulande die Jugendarbeitslosigkeit. Sie fiel auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die IG Metall und Volkswagen haben sich auf einen Tarifabschluss für die gut 100.000 VW-Beschäftigten in Westdeutschland geeinigt. Sie erhalten von Juni an 4,3% mehr Geld, wie die Verhandlungsführer Meine und Rosig mitteilten. Die Laufzeit beträgt 13 Monate. Auch für die Leiharbeiter wurden Verbesserungen vereinbart. Unter anderem sollen sie von 2013 an nach 10 Monaten Einsatz den gleichen Lohn erhalten wie die Stammbeschäftigten. Im Streit um die Vorratsdatenspeicherung hat die EU-Kommission die Bundesregierung wie erwartet vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. So soll erzwungen werden, dass auch in Deutschland Telefon- und Internetverbindungsdaten 6 Monate lang gespeichert werden zur Verbrechensbekämpfung. Die EU-Richtlinie ist bisher nicht umgesetzt, weil Union und FDP über die Bedingungen streiten. Sollte der Europäische Gerichtshof Deutschland verurteilen, droht ein Zwangsgeld.
Die Iren stimmen heute über die Beteiligung am europäischen Fiskalpakt ab. Umfragen zufolge wird die Mehrheit der 3 Millionen Wahlberechtigten für den Pakt stimmen. Er sorge für Stabilität, warben die Befürworter. Die Gegner warnen vor einem noch härteren Sparkurs. Irland hatte vor 2 Jahren 85 Milliarden Euro Finanzhilfen erhalten. Es ist das einzige Land, dessen Bürger in einem Referendum über den Fiskalpakt abstimmen lassen.
Ausschreitungen in Fußballstadien wie kürzlich beim Relegationsspiel Düsseldorf gegen Berlin beschäftigen derzeit die Innenminister von Bund und Ländern. Auf ihrer Konferenz in Göhren-Lebbin in Mecklenburg-Vorpommern berieten sie unter anderem darüber, wie die Sicherheit bei Fußballspielen erhöht werden kann. Im Gespräch ist auch eine Abschaffung von Stehplätzen in Stadien. Morgen wollen die Minister erste Ergebnisse bekannt geben.
Randale im Fußballstadion, wie können sie verhindert werden und wenn nicht, wer zahlt dann für die Folgen? Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen erwägt, die Vereine zur Kasse zu bitten, zumindest bei den Kosten, die bei Polizeieinsätzen im Stadion anfallen.
Es muss Schluss sein damit, dass Familien sich fürchten, ins Stadion zu gehen, dass wir bundesweit fast 100 Millionen inzwischen für Polizeieinsätze im Zusammenhang mit Fußball ausgeben. Jetzt sind die Vereine am Zug.
Ein alternativer Vorschlag kommt aus Thüringen. Die Vereine sollen mehr in die Gewaltprävention investieren und die Kosten auf die Fans umlegen.
Da wäre beispielsweise eine Möglichkeit, einen Sicherheitsaufschlag aufs Ticket zu erheben, der dann gezielt dafür verwendet wird, dass Fanvereinigungen unterstützt werden, dass Sozialarbeiter davon bezahlt werden können, die Ruhe in die Fangruppen bringen.
Und auch die Idee, Stehplätze zu verbieten oder zu reduzieren, ist noch nicht vom Tisch als letztes Druckmittel gegen die Vereine.
Wenn das alles nichts hilft, dann wird man auch über Verringerung der Stehplatzkapazitäten und mehr Sitzplätze nachdenken müssen. Aber noch sind wir nicht so weit.
Ein abgestimmtes Konzept wollen die Innenminister zusammen mit dem DFB und den Liga-Verantwortlichen erarbeiten. Und zwar bei einer Art Anti-Gewalt-Gipfel noch vor Beginn der neuen Saison.
Franz Beckenbauer wird neuer Sportbotschafter Russlands im Auftrag des Staatskonzerns Gazprom. Die Vereinbarung gilt für mehrere Jahre. Über den finanziellen Rahmen wurde nichts bekannt. Beckenbauer soll für sportliche Großveranstaltungen werben. 2014 richtet Russland die Olympischen Winterspiele, 2018 die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Gazprom arbeitet bereits mit Altkanzler Schröder zusammen und sponsert den Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. Juni.
Ein kleines Tief zieht von Norddeutschland über Polen ins Baltikum. Dabei gibt's heute Nacht zum Teil kräftige Regenfälle. In der dahinter einfließenden kühleren Luft wird es im Norden Deutschlands morgen wieder freundlicher. Von Nordwesten überquert uns heute Nacht Regen, der vor allem in der Osthälfte teilweise kräftig ist. Anfangs sind örtlich auch Gewitter dabei. Am Tag gibt's in der Südhälfte viele Wolken und es schauert oder regnet gelegentlich. Der meiste Regen fällt an den Alpen. In der Nordhälfte wechseln sich Sonne und Wolken ab und es gibt nur noch einzelne Schauer. Der Wind kommt aus West bis Nordwest. In der Südwesthälfte weht er überwiegend mäßig, sonst frisch mit starken an der See und auf den Bergen mit stürmischen Böen. 6 Grad heute Nacht im äußersten Norden bis 15 am Oberrhein. Morgen in Küstennähe 12 bis 13, im Breisgau bis 22 Grad. Am Samstag im Norden sowie südlich der Donau mal mehr, mal weniger Wolken und ein paar Schauer. Dazwischen scheint häufig die Sonne. In den folgenden Tagen überall wechselhaft und am Montag wird es noch kühler.
Gegen 21.20 Uhr begrüßt Tom Burusi in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Israel zu einer Kurzausgabe der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.